Die erste Frage für jetzt ist, wie kann man Daniel in 4 Vorträge betrachten? Die Antwort ist sehr einfach, unmöglich. Aber ich möchte euch zu guter Werke provozieren. Und wir haben jetzt eine Skizze zumindest von Kapitel 1 und 2 gemacht. Es ist wichtig, die Bemerkungen am Ende der Kapitel zu sehen. Das heißt, sie sind eine gewisse Art Zusammenfassung der Etappe, die wir erreicht haben. Am Ende von Kapitel 1 lesen wir von der Überlegenheit von Daniel und seine Freunde den anderen gegenüber. Die waren besser, kluger, weiser. Nebuchadnezzar hat das gelernt. Das heißt, was Nebuchadnezzar lernt, ist äußerst wichtig. So, Lehre Nummer 1, Lektion Nummer 1. Er hat gelernt, dass diese vier besser waren als die anderen. Die nächste Lektion war, eine weitere in Kapitel 2 und Vers 47. Der König, das heißt Nebuchadnezzar, antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Das ist eine weitere Lektion. Nicht bloß, dass Daniel und seine Freunde kluger waren, sondern dass es einen Gott gibt, der Geheimnisse offenbart und dass Daniel Zugang hatte zu diesem Gott, da er den Traum erklären konnte. Wir haben auch gemerkt, dass dieser Traum geht um einen Kolossus, ein kolossaler Mensch. Dieses Thema wird dreimal wiederholt in der ersten Hälfte des Buches. Das heißt, das Thema der Größe. Erstens, Kapitel 2, ein kolossaler Mensch. Kapitel 3, ein kolossales Standbild. Kapitel 4, ein kolossaler Baum. Nacheinander drei kolossale Dinge. Weil Größe ein biblisches Thema ist, das in Verbindung mit Babylon ganz vom Anfang steht. Wir wollen uns einen Turm machen. Welche Art Turm? Der bis zum Himmel reicht. Ein kolossaler Turm. Und so hier in dieser ersten Hälfte des Buches, wo es um Babylon geht, es ist wichtig, dass wir merken, dieses Thema von Größe. Was ist wahre Größe? Und dann merken wir mit größerem Interesse, hoffe ich, die Bemerkung am Ende von Kapitel 2, Vers 48. Daraufhin machte der König den Daniel groß, ein kolossaler Mensch, und gab ihm viele große Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. vier große Männer. Aber welche Art Größe? Offensichtlich Größe im Sinne ihrer Autorität und Macht in der Gesellschaft. Und hier wiederholt sich die Geschichte ein bisschen. Jahrhunderte früher gab es einen jungen Mann namens Josef, der die Macht übernommen hat, ganz oben in einem früheren Weltreich, Ägypten. Und hier wiederholt es sich. Ein junger, gläubiger Mann übernimmt die Macht in Babylon. Das ist gewaltig. Glaubst du das? Das in der Weltgeschichte, sogar in unserer Weltgeschichte, wenigstens zwei gläubige Leute haben Macht, wie wir sie kaum vorstellen können heutzutage. Daniel wohnte bestimmt in einem Palast, das viel größer als Buckingham Palace war, wo unsere Königin wohnt. Gewaltig. Nebukadnezar gab ihm Größe, aber wenn man das analysiert, seine wahre Größe bestand nicht in seiner äußeren Autorität, sondern in seinem Charakter, indem er Gott die Ehre gab. Wahre Größe. Wie kann ich groß werden? Und es kommt zurück immer wieder zu dieser Frage der Identität. Ich werde deinen Namen groß machen, sagt der Herr. Identität, wahre Größe liegt darin, was Gott uns gibt, ob er es uns direkt oder indirekt gibt. Es gibt größere Leute wie Daniel, die offensichtlich in der Öffentlichkeit groß sind. Es gibt andere Leute, die nicht in der Öffentlichkeit auftreten, aber die sind groß. Ich denke an viele ältere Leute, die jetzt sich kaum mehr physisch bewegen können. Aber durch die Jahre haben sie Gott in sich arbeiten lassen. Und sie haben einen Charakter entwickelt und sie beten und sie tragen. Viele von uns, die es gar nicht wissen. Wahre Größe ist nicht notwendigerweise und nicht immer, vielleicht nur sehr selten, die Art Größe, die Daniel hatte, sondern wahre Größe liegt im Charakter, das so oft von anderen versteckt ist. Daniel wurde groß. Und das hat natürlich eine verheerende Auswirkung auf die Qualität des Lebens in Babylon. Kein politisches System von absolutem Wert. Aber doch, wir können uns kaum vorstellen, dass diese vier keinen Unterschied, keine Differenz in der Gesellschaft gemacht haben. Und so dankbar müssen wir sein für Leute durch die Geschichte, die Gott benutzt hat, in höheren Kreisen einen Einfluss zu haben. Ich denke an Wilberforce und seinen Kampf gegen Sklaverei. Was für ein wunderbares Zeugnis war das, dass ein gläubiger Mann jahrelang gegen diesen schrecklichen Sklaverei gekämpft hat. Aber manche Leute lernen ihre Lektionen ziemlich langsam. Und hier war der Nebukadnezar und er machte dieses kolossale Standbild. Es ist ihm gesagt worden, du bist das Haupt des Goldes. Und so baute er ein großes goldenes Standbild. Er hat die Lektion offensichtlich nicht gelernt. Aber bevor wir in die Einzelheiten hineingehen, es lohnt sich zurückzustehen ein bisschen, zu sehen, was für ein Thema jetzt entwickelt wird. Kapitel 1, Gottes goldene Gefäße. Und die Gefahr, dass Nebukadnezar und die anderen das Absolute relativieren. Kapitel 2, ein Bild von Gold, Silber, Bronze, Eisen und so weiter. Kapitel 3, Nebukadnezars goldenes Bild. So drei Kapitel nacheinander haben Gold drin. Kapitel 4, kein Gold, aber die herrliche Stadt Babylon, gebaut für Nebukadnezars Herrlichkeit. Und Kapitel 5, erscheinen die Gefäße wieder, weil Belsatzar zu seinem Bankett nimmt diese goldene Gefäße aus dem Schatzhaus des Nebukadnezars und verwendet sie selber mit seinen Prominenz und trinkt aus diesen goldenen Gefäßen. Gold, 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 Gold. Wenn man sowas merkt in der Heiligen Schrift, hier ist ein Thema, das immer wiederholt vorkommt. Man sieht, dass ein großer Aspekt des Buches Daniels ist eine Betrachtung unserer Wertsysteme in verschiedenen Bereichen des Lebens. Erstens das Thema an und für sich, Gott von absolutem Wert nicht zu relativisieren. Zweite Lektion. Politische Systeme nicht von absolutem Wert, sondern von relativen Wert. Dritte Lektion. Was ist die dritte Lektion? Also, es geht um Nebukadnezars goldene Standbild. Der König Nebukadnezar, heißt es in Kapitel 3, macht ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen. Seine Breite 6 Ellen, das heißt ungefähr 30 Meter hoch. Es war ein kolossales Standbild, überragt dort auf dieser Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln. Das heißt, die obere Schicht, die Machthaber, der Prominenz des Landes, das waren die Leute, die versammelt wurden. Nicht die normale Leute, nicht der durchschnittliche Bürger, sondern hier kommen die Machthaber zu Nebukadnezar. Und dort steht dieses kolossale Standbild. Und Nebukadnezar hat sie befohlen, sich niederzufallen. Wenn ihr die Musik hört, Vers 5b, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wir kennen diese Geschichte sehr gut, wie diese drei Daniels Freunde nicht bereit waren, sich niederzuwerfen. Nebukadnezar hat es ihnen befohlen. Und er sagte, Vers 15b, zu ihnen, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Schadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, den wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht? Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Hier ist eine äußerst bekannte Geschichte aus der Antike, aber eine Geschichte mit einer großen Relevanz für uns heute. Worum geht es? Es geht um Treue. Es geht um Treue der Behörden Nebukadnezar gegenüber, dem Staat gegenüber. Und hier ist eine Situation, wo Nebukadnezar etwas vom relativen Wert, das heißt den Staat, zum absoluten Wert macht. Und er versucht, wie viele nach ihm versucht haben, die menschliche Treue seiner Behörden zu vereinigen, zu ihm zu bringen, indem er etwas sehr Gefährliches tut. Er versucht die Treue, die nur zu Gott gegeben werden soll, für ihn selbst und seinen Staat zu haben. Das heißt, er absolutisiert den Staat. Ist das ein Begriff, das wir verstehen aus der Geschichte? Wo Menschen, um die Macht zu behalten, versuchen, über die Grenze zu gehen und machen aus dem Staat ein absoluter Wert. Er hätte besser wissen müssen, nachdem er das alles gelernt hat. Aber die Menschen sind so. Wir wissen nicht, warum Nebukadnezar das gemacht hat. Vielleicht hat dieser Traum ihn noch und noch beunruhigt. Nach dir, nach dir, nach dir. Das heißt, ich bin nicht für ewig da. Ich möchte meine Macht konsolidieren. Ich möchte an der Macht bleiben. So. Ich entscheide mich, ein großes Standbild zu machen. Und meine Machthaber, alle, müssen sich niederfallen. Oh, merken wir den Gegensatz. In Kapitel 2 haben wir ein kolossaler Mensch, der niedergefallen ist. Als Gott von draußen einen Stein hineinwirft und die große Statue zerschmettert und er fällt nieder. Jetzt ist es umgekehrt. Menschen müssen vor diesem Standbild niederfallen. Was symbolisiert dieses Standbild? Du sagst, Nebukadnezar ist Gott. Es ist möglich. Aber es ist interessant, dass im Text selbst kommt immer wieder vor die Tatsache, dass die Leute Schadrach, Meshach und Abednego waren nicht bereit, Nebukadnezars Göttern zu dienen und vor diesem Standbild niederzufallen. Und wir merken früher in Vers 12, wo die Behörden Schadrach, Meshach und Abednego denunziert haben, Vers 14, Nebuchadnezzar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Ich denke, es gibt mehr in dieser Sache als einfach ein Bild seines Gottes. Weil, wenn die drei sagen, wir sind nicht bereit, niederzufallen, sagt Nebuchadnezzar Folgendes. Er sagt, Vers 15 am Ende, und wer ist der Gott, der euch aus, nicht aus der Hand meines Gottes, sondern aus meiner Hand erretten könnte? Dieses Standbild hat zum Teil mindestens einfach Nebuchadnezzar selbst dargestellt. Weil hinter dem Bild ging es um seine Hand, seine Macht. Das heißt, genauer zu analysieren, haben wir die Vergötterung der Macht. Macht ist eine relative Sache. Aber Nebuchadnezzar meinte, eine absolute Macht zu haben. Es war seine Macht, die hinter diesem Standbild war. Absolute Macht. Die Tragödien, die Katastrophen der Weltgeschichte. Wie viel Blut ist geflossen wegen Tyrannen, die diese Meinung hatten. Versucht aus sich selber, aus ihrer Macht und aus dem Staat, alle relative Sachen absoluter zu machen. Ich werde die DDR-Zeit nicht vergessen. Werde nicht vergessen, wie ich Kinder damals mit 12, 13 begegnet bin. Und sie waren nicht bereit, wegen ihres Glaubens durch die Jugendweihe zu gehen. Treue dem atheistischen Staat öffentlich zu bekennen, das waren sie nicht bereit zu tun. Und dann kam diesen intellektuellen Mord. Die hatten keine Möglichkeit, weiter zu studieren. Viele von euch haben das in Erinnerung. Und das gibt es immer noch in unserer Welt. Und es gibt Länder, wo in jedem Büro, in jeder Fabrik, in jeder Universität, in jeder Verwaltungsgebäude riesige Bilder gibt von einem kolossalen Mensch. Vergiss nicht, wer die Macht hat. Vergiss nicht, wer über dein Leben regiert. Warum machen das die Menschen? Sie wollen an der Macht bleiben. Die stalinistische Zeit in Russland, die Mao-Zeit in China, wie viel Blut ist für eine Ideologie geflossen? Wie viel Blut wird noch fließen? Wie kann man Bestand haben? Wie kann man stehen in einer solchen Situation? Weil hier haben wir Schatten. Schatten einer Zukunft. Weil sowohl in Daniel als auch im Neuen Testament lesen wir von weiteren Tyrannen, von einem, in besonderen einem weiteren Tyrann, der letztlich durch die Ankunft unseres Herrn zerstört werden wird. Mit kolossaler Macht. Durch die Geschichte gibt es Vorschatten. Und in unserer Welt, auch heute, auch jetzt. Es gibt Gläubige, die heute gekreuzigt werden, nicht wahr? Kannst du dir das vorstellen? Es gibt Gläubige, die heute erschossen werden, weil sie gläubig sind an unseren Herrn Jesus Christus. Hier ist eine der tiefsten Probleme. Und Gott ist ehrlich mit uns und er gibt uns so eine Offenbarung, um uns zu zeigen, wie es entlang gehen kann und was die wichtigste Überlegungen sind. Aber du sagst, wenn wir diese Geschichte betrachten, es ist eine Geschichte, wie Gott diese Menschen errettet hat. Sie haben nicht gelitten, sie kamen in das Feuer und haben nicht gelitten, Gott hat sie gerettet. Das ist die kindische Version der Geschichte. Sie haben nicht gelitten? Wirklich? Denk mal ein bisschen darüber nach mit mir, was die Überlegungen hätten sein können für diese drei jungen Männer. Mit großer Macht, mit einer gewaltigen Karriere über den Provinz Babels, mit viele Diener, mit Paläste jeder, mit Frauen und Kindern. Und dann kommt die Nachricht. Nächste Woche müssen wir vor diesem goldenen Bild erscheinen und uns niederwerfen, meine Liebling, meine Kinder. Was wird's bedeuten, Vati? Es wird bedeuten, mein Sohn, dass dein Vater nicht mehr da sein wird. Aber Vati, kannst du dir das vorstellen? Und die Frau, aber meine Liebling, ich meine, das ist ein, alle werden dort sein und du bist nur einer in der großen Schar, niemand wird merken. Ich meine, das ist nur ein Beugen, das... Mein Liebling, ich kann es nicht. Aber was werde ich tun? Ich, die Kinder und diese Menschen haben nicht gelitten. Kindisches Denken. Diese drei haben furchtbar gelitten, bevor sie in das Feuer kamen. Und sie müssten sich entscheiden, ob das Leben ein absoluter Wert hat. Was ist mein Leben wert? Das ist eine harte Frage, nicht wahr? Für mich, für dich. Ist mein Leben von absolutem Wert? Und hier sind die Gegensätze. Nebukadnezar gibt dem Staat und gibt sich selber einen absoluten Wert. Und dadurch müssen diese drei Freunde Daniel sich entscheiden, ob ihr Leben ein absoluter Wert hat. Gibt es etwas Wertvolleres als mein Leben? Was ist das erste Gebot? Gott zu lieben mit allem. Vater, geheiligt sei dein Name. Gott von absolutem Wert. Folge? mein Leben von relativen Wert. Das sind tiefe Überlegungen, nicht wahr? Leiden, viel Leiden. Die Bibel sagt uns, dass ein Tag kommen wird, wo es nicht möglich wird, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne ein Zeichen auf dem Stirn zu haben, vielleicht ein Bio-Zeichen, ein Bio-Computer-Zeichen. Ich weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, du gehst morgen in den Supermarkt mit Kreditkarte, versuchst zu bezahlen, Verzeihung, nicht anerkannt. Wieso denn? Das ist alles in Ordnung. Ich habe Geld auf mein Konto in der Bank. Leider nicht anerkannt. Haben Sie die neue Regelung nicht gelesen? Welche Regelung? Dass jeder muss dieses Zeichen haben. Was soll das? Ich muss feststellen. Und dann stellt man fest, was es ist. Oh, das würde zu einem Tischgespräch führen. Nicht wahr? Soll ich das machen? Soll ich nicht? Was sind die Folgen davon? Und dann zu lernen, dass letztlich das bedeutet, dass man sich beugen muss vor einem Tyrann, der sich über alles, was Gott heißt, überhebt und die Stelle Gottes einnimmt. Und wenn man das nicht tut, ist man nicht mehr. Die harte Wahl war die, auf einer Seite war Karriere, Ehe, Besitz, Macht, Zukunft, Geltung, Identität, Stellung, Leben. Auf der anderen Seite nur eines, Gott. Was soll ich wählen? Es ist eine Wertfrage. Und hier ist etwas Eigenartiges. Wir lesen diese Geschichte und wir merken, dass Gott diese drei Männer gerettet hat im Feuer. Aber warum nicht vorher? Wenn er die Macht hat, Menschen zu retten, warum nicht vorher, um alle diese furchtbaren Leiden und Entscheidungen und so weiter, um diesen peinlichen Prozess zu vermeiden? Weil auch Gott selbst uns nicht retten kann von der Entscheidung. Es gibt Dinge, die wir entscheiden müssen. Und hier sehen wir hart, aber so eindeutig klar, worum es geht, worum der Glaube geht, worum Vertrauen geht. Einerseits Gott, andererseits alles andere. Was wähle ich? Daniel und seine Freunde haben es schon als junge Leute gewählt. Hast du? Liebe ist nicht bloß schöne Gefühle, sondern Treue dem Herrn. Oh, ich bin nicht gegen schöne Gefühle. Gott hat sie erfunden. Es ist wunderbar, wenn Gott uns gute Gefühle gibt, aber es wird eine Zeit kommen in meinem Leben, in deinem Leben, wo man gegen die Gefühle handeln muss. Es geht nicht um Gefühle, sondern um Gottes Wille. Wir sind eine durch Gefühle getriebene Gesellschaft. Und die Gefühle und wie es mir geht, ist für manche in unserer Gesellschaft von absolutem Wert. Lass es geschehen, tu es, wenn du willst. Das ist die Weltanschauung unserer Gesellschaft. Treue dem Herrn. Das ist eine andere Sache. Und Gott hat sie nicht früher gerettet, weil es eine unausweichbare Wahl gibt zur Bewährung des Glaubens. Gott selbst will wissen, ob mein Glaube echt ist.
Wirklich?
Ja. Einmal gab es einen Vater und einen Sohn. Und dieser Sohn war der Glanz der Augen des Vaters. Er hieß Isaac. Eines Tages sagte Gott zu Abraham, nimm deinen Sohn auf den Berg und opfere ihn. Und als Abraham nahm dieses Messer, um seinen Sohn zu töten, Gott hat ihn abgehalten davon und sagte, jetzt weiß ich. Gott selber hat ihn nicht retten können von der Wahl, weil diese Wahl ist der Kern des Glaubens selbst, der Beziehung zwischen dem Menschen und Gott selbst. Jetzt weiß ich, es geht um die Bewährung des Glaubens. Ist mein Glaube echt? Eine Sache, in meinem Schlafzimmer oder zu Hause Gott zu vertrauen. Eine andere Sache, vor der Öffentlichkeit Farbe zu bekennen. In dieser Art und Weise. Und so hat der Herr zu den Jüngern dasselbe gesagt. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn, wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Es ist eine Sache, Protest in der Mensa zu machen, eine andere bereit zu sein, für Christus zu sterben. Aber wenn sie nicht am Anfang Farbe in der Universität bekannt hätten, wären sie nicht bereit gewesen, ins Feuer zu gehen. Aber merken wir jetzt, wie sie das verstanden haben. Die Antwort von Schadrach, Meshach und Abednego ist gewaltig. Ob unser Gott, Vers 17, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns erretten. Oder ob nicht. Diese drei Leute wussten sehr viel weniger vom Glauben als du und ich, nicht wahr? Von dem Herrn Jesus und seiner Kreuzigung wussten sie gar nicht. Was für einen Glauben und Vertrauen ist das? Das zu einem Punkt kommt und sagt, ja, Nebuchadnezzar, wir sind fest überzeugt, dass Gott uns retten kann. Aber wir sind auch fest überzeugt davon, dass vielleicht in diesem Fall er uns nicht retten wird. Das ist gewaltig. Ich staune einfach, wenn ich das sehe und ich vergleiche mit mir selber, wie armselig komme ich mir selbst vor. Was für eine Vertrauen. Hier waren Leute auf dem Stein, stabil, verankert, klar in ihrem Sicht und in ihrem Glauben. Gott hat sie gerettet. Er hat auch Petrus gerettet, als er im See sank. Hat ihn nicht immer gerettet. Petrus ist gekreuzigt worden, Kopf nach unten. Paulus ist enthauptet worden. Fast alle die anderen sind getötet worden. Diese jungen Leute sind weit gereift in ihrem Verständnis, dass diese Welt nicht für ewig existiert. Es kommt der Stein. Diese Existenz auf dieser Welt ist nur eine vorübergehende Existenz. Und sie wussten, dass eine Zeit kommt, wo Gott uns sinken lässt. Aber wenn wir sozusagen vom Standpunkt dieser Welt sinken, vom Standpunkt jener ewigen Welt, sind wir voller Hoffnung, weil unser Herr den Tod besiegt hat. Nebukadnezar ist voller Wut geworden. Warum? Er hat jetzt entdeckt, mit einem Erschrecken, dass seine Macht nicht absolut war. Merken wir das? Er meinte, dass seine Macht absolut war, weil er herrschte über Leben und Tod. Und dann kommt die Konfrontation mit drei Männern, wofür das Leben selbst von keinem absoluten Wert war. Und dann war seine Macht zu Ende. Es ist sehr schwierig, Leute zu beherrschen, die sind bereit, ihr Leben zu geben. Auf allen Ebenen. Es ist sehr schwierig, über Leute zu herrschen, die bereit sind, zwei Flugzeuge zu entführen und sie direkt in die Türme in New York zu fahren. Für sie auch ist das Leben von keinem absoluten Wert. Aber was für einen Unterschied zwischen den Terroristen und diesen Leuten. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Die Welt hat sich nach 11. September geändert, wie jeder merkt. Weil jetzt wird man konfrontiert mit Leuten, wofür das Leben von keinem absoluten Wert ist. Nebukadnezar hat es schon vor Jahrtausenden gesehen in gläubigen jungen Leuten, die bereit waren, selbst zu sterben. Nicht hunderte von anderen mit sich zu bringen, nein, allein. Weil sie an Gott glaubten. Nebukadnezars Macht nicht von absoluter Wert. Es gibt eine Grenze zur Macht. Wenn jemand bereit ist, für den Herrn auch das Leben aufzugeben. Und so hat er diesen Ofen sehr viel aufgeheizt, warf die drei Leute in den brennenden Feuerofen. Und da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er dann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Vier im Feuer. Frei. Wer war der vierte? Sie haben in diesem Feuer den unverderblichen Mann getroffen. Nicht vor dem Feuer, sondern in dem Feuer. Und wer war das? Gerade der, der einmal aus der Stein kommen wird, um den Kolossus zu zermalmen und zu zermettern und zu ersetzen. Der ist auch der, der seine treue Nachfolger im Feuer selbst begegnet. Ich werde nie vergessen, die Begegnung mit dem ersten Mann, den ich je begegnet bin, der 7 Jahre lang hinter Gitter in Sibirien aus Glaubensgründen saß. Ein sehr kleiner Mann. Und nachdem er mir ein bisschen darüber erzählt hat, guckte er auf mich hoch und so. Und mit einem Lächeln sagte er, du hättest es nicht ertragen können, nicht wahr? Ich fühlte mich viel kleiner als er. Und kein Lächeln bei mir. Kleine Pause und dann hat er gesagt, und ich auch nicht. Aber was ich entdeckt habe, ist, dass Gott uns dort begegnet, wo das Leiden ist. Gottes Gegenwart ist für keine Theoretiker, sondern für diejenigen, die in der Situation sind. Und ich sagte, ich hatte Angst, mein eigenes Blut zu sehen. Und ich habe Dinge sehen müssen, die kein Mensch hätte sehen sollen. Und Gott hat mir begegnet im Feuer. Oh, das fand ich so ermutigend. Es ist so leicht und ich bin dessen sehr bewusst, jetzt während ich zu euch spreche, es ist so leicht, über diese Dinge zu predigen. Gefährlich leicht. Wer bin ich, zu euch über diese Sachen zu predigen, der Angst vom Zahnarzt hat? Es ist so. Aber die Bibel ist für uns alle offen. Und wenn wir auch nicht in aller Ruhe, in Freiheit und Gesundheit diese Dinge nicht betrachten können, wie wird es sein, wenn es schwierig wird? Es braucht nur winzig kleine Änderungen in unserer Gesetzgebung zu sein, bevor wir an der Reihe kommen. Die Exklusivitätsanspruch des Herrn Jesu Christi wird nach und nach in Frage gestellt. In Großbritannien haben wir bald eine neue Gesetzgebung gegen Anstiftung von religiöser Hass. Man kann sehr leicht sehen, wie so ein Gesetz benutzt werden könnte, um die Christen zum Schweigen zu bringen. Meine liebe Leute, wir brauchen geöffnete Augen zu haben. Die Trend in unserer Gesellschaft geht rasant schnell dahin. Und wir tun unseren jungen Leuten keinen guten Dienst, wenn wir nicht diese Dinge überlegen. Und und ihnen zumindest etwas geben, das ihnen helfen möchte, für den Herrn zu stehen. Weil es gibt Graduierungen. Hier sehen wir einen extremen Fall. Aber in einem extremen Fall sieht man, wo es entlang geht. Und dann kann man die Folgen machen für unsere kleinere Situation. Kriegen wir Angst manchmal? In unseren Gesprächen Farbe zu bekennen. Es braucht keine Bedrohung des Leidens zu sein, um mich zum Schweigen zu bringen. Manchmal einfach, wie der andere über mich denkt, ist genug, mich zum Schweigen zu bringen. Soll es so sein? Was sind meine Werte? Ist die Meinung eines anderen über mich von absolutem Wert oder von relativem Wert? Diese Frage der Werte, meine Freunde, sind Fragen, die wir jeden Tag begegnen. Jeden Tag. Wir können sie nicht vermeiden. Und daher finde ich, dass Daniel so hilfreich und ermutigend ist. Oh, wenn man einen Gott kennengelernt hat, der bereit ist, uns im Feuer zu treffen. Dann sehen wir das Leben anders, nicht wahr? Und in dieser Situation hat Gott diese drei gerettet. Und Nebukadnezar hat befohlen, sie aus dem Feuer zu bringen. Und Nebukadnezar war tief beeindruckt. Und was ihn beeindruckt, sehen wir zusammenfassend am Ende des Kapitels, wo es heißt, Nebukadnezar begann, Vers 28, und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahin gegeben. Was hat ihm imponiert? Er hat lebendige Opfer gesehen. Das ist, was ihn beeindruckt hat. Lebendige Opfer. Jahrhunderte später schrieb Paulus zu Gläubigen unter einer anderen Weltmacht, Rom. Auch ein Teil des Traumvisions. Ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Gerade das war, was Schadrach, Meschach und Abednego getan haben. Eine wichtige Geschichte. Eine wahre Geschichte. Eine maßgebende Geschichte, die uns Richtlinien gibt und hilft uns, das Leben zu wagen. Was ist vom Gewicht? Was ist von keinem Gewicht? Was sind eigentlich meine Werte? Und als letztes, jetzt sehr kurz. Zusammenfassend sehen wir die Lektionen hier. Erstens, Nebukadnezar meinte, absolute Macht zu besitzen. Zweitens entdeckte er, dass seine Macht nicht absolut war, weil selbst das Leben keinen absoluten Wert für die drei Freunde hatte. Drittens, seine Reaktion zu den lebendigen Opfern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unter der Gruppe der Machthaber und Polizeibefehlshaber und Juristen und Richter und so weiter, die ringsum standen, gab es einige, die nachher gesagt haben, oh, ich wünschte, Ich hätte den Mut gehabt, mit diesen drei zu stehen. Aber sie waren nicht stabil. Sie waren bereit, sich versklaven zu lassen, indem sie vor einem bloßen Menschen, sich niederzuwerfen. Das ist Sklaverei. Freiheit ist nur vor Gott zu beugen. Und wir ehren das Gedächtnis deren, die durch die Geschichte bereit waren, in dieser Situation senkrecht gegen den Staat zu stehen und dafür ihr Leben zu geben. Was sind meine Werte? Und jetzt kurz der kolossale Baum. In Kapitel 4. Nebukadnezar hat wieder mal einen Traum von einem kolossalen, schönen, fruchtbaren, wunderbaren, großen Baum. Aber dieser Baum musste abgeschnitten werden. Und Nebukadnezar musste eine sehr wichtige Lektion lernen. Babylon war eine sehr herrliche Stadt. Kunst, Architektur, Bautechnik, Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Medizin, Astronomie, alles wunderbar, eine wunderbare Kultur. Was ist verkehrt daran? Also Kultur kann verdorben sein, aber an und für sich, wir bewundern immer heute noch die fantastischen Leistungen der Babylonier damals. Aber das Problem war, dass Nebukadnezar die Kultur falsch verstanden hatte. Und zwar in zwei Richtungen. In Kapitel 4, Vers 26 heißt es, nach Ablauf von 12 Monaten, als Nebukadnezar auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Das Problem bei Nebukadnezar war, dass er zwei Fehler gemacht hat. Er ist stolz geworden und meinte, dass seine Macht von sich selbst kam. Das heißt, er hat einen Fehler gemacht, indem er nicht verstanden hat, was ist die Quelle meiner Macht, meiner Fähigkeit. Die Quelle der Quellenfehler. Aber hat noch einen anderen Fehler. Ist das nicht große Babylon, das für meine Herrlichkeit? Das heißt, er hat diesen zweiten Fehler gemacht, indem er meinte, dass er selbst das Ziel wäre seiner Fähigkeiten, die von sich selbst kamen. Quelle und Ziel. Zwei Fehler, die es so leicht zu begehen sind. Er war sorglos in seinem Haus, als er das sagte. Er war sehr reich. Aber er ist in seinem Reichtum stolz geworden. Nebukadnezar musste lernen, dass Daniel und seine Freunde fähiger waren als die anderen. Er musste lernen, dass es einen Gott gibt, der offenbart. Er musste lernen, dass sein Reich und seine Macht begrenzt sind. Und in Kapitel 2 und Kapitel 3, die Szene, die Situation hat mit der Politik hauptsächlich zu tun. Hier hat es mit der Kultur zu tun. Das ist ein sehr wichtiger Bereich des Lebens, nicht wahr? Kultur. Das ist eine Sache, wo wir gut überlegen müssen. Was ist der Wert der Kultur? Absolut, relativ? Und hier hat Nebukadnezar diesen Fehler gemacht, zu denken, dass große Babel durch seine Stärke gemacht würde und für seine Herrlichkeit. Und so die zwei Fehler hat er gemacht. Die falsche Quelle seiner Fähigkeit, das falsche Ziel seines Lebens und auch als drittes die falsche Haltung den Armen gegenüber. Ich besuche sehr gern die königlichen Häuser in verschiedenen Ländern. Wir haben viele in Großbritannien. Aber ich darf nie vergessen, dass viele dieser schönen Paläste, die wir besitzen, sind auf Blut gebaut worden. Sind Kriegsgeschenke. Und so oft in der Geschichte und auch heutzutage. Und wir sehen es vor allem in Babylon, eine wunderbare Kultur, die wir bewundern können, aber, auf wessen Kosten? Und Daniel hat es direkt zu Nebukadnezar gesagt. Umkehr, Nebukadnezar. Vor allem in diesem Gebiet. Erstens nicht stolz zu sein, Gott anzuerkennen, aber eine richtige Haltung den Armen gegenüber. Für uns ist es sehr leicht, denselben Fehler zu machen. Es ist sehr leicht, die Nebenprodukte des Lebens mit dem Ziel zu verwechseln. Das hat Nebukadnezar getan. Gott hat viele von uns reich beschenkt in unseren westlichen Ländern. Und die Gefahr ist, dass wenn wir so schön leben, dass die Dinge, die Nebenprodukte, dass wir durch unsere Arbeit und so weiter bekommen, sie sind Nebenprodukte, dass sie zum Ziel kommen. Was meine ich dabei? Israel hat schwer gearbeitet, 400 Jahre lang in Ägypten, ohne Gehalt. Und so Gott hat sie rückbezahlt etwas, als sie in die Wüste, durch die Wüste unterwegs zum verheißenen Land waren. Hauptsächlich in Gold und sie machten Ohrringe daraus, weil es keine Banken damals gab. Und es ist festzustellen, dass wenn man große Ohrringe aus Gold hat, die sind sehr schwierig zu stehlen, ohne dass der Betroffene das weiß. Und so hier war der Rückgehalt, den sie bekommen nach diesen 400 Jahren. Sie gingen in die Wüste, das heißt, diese Ohrringe, dieses Gold war ein Nebenprodukt der Errettung. Sie haben daraus einen Gott gemacht. Nee? Mose ist verschwunden auf dem Berg, er kommt nie wieder, dieser Mann, sagt die anderen. Macht uns Götter, woraus? Also, ich habe es, diese Goldringe. Sie haben einen Gott aus dem Nebenprodukte der Rettung. Gott hat ihnen dieses Gold gegeben. Oh, das ist eine Gefahr. Durch mein Stolz, groß zu werden. Hier kommt's wieder. Diese Frage der Größe. Oh, das ist so eine heikle Frage im Alltag, nicht wahr? So leicht, wenn ich mein Leben analysiere, kann es so leicht passieren, dass die Nebenprodukte, die Gott mir gegeben hat zu genießen, dass sie werden zum Ziel des Lebens. Ein größeres Yacht zu haben, wenn man schon einen hat. Oder dies oder jenes, größer und größer und größer. Und sie werden allmählich zum Ziel. Damit letztlich das Ziel, das bin ich. und man vergisst, dass es einen Gott gibt. Und die ewige Dimension wird leise und sanft, aber doch sicher aus dem Leben genommen. Das ist eine große Gefahr, nicht wahr? Und was ist passiert? Gottes Gericht über ihn war, dass er fing an, sich wie ein Tier zu benehmen. Hier kommen wir zum ersten Tier in Daniels Zoo. Ihr habt sicher gemerkt, dass Daniel ein ganzes Zoo hat in seinem Buch. Weil hier ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Was ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren? Es gibt große Versuche in der Naturwissenschaft, diesen Unterschied zu löschen, nicht wahr? Mensch und Tier, oh, was für ein Thema. Faszinierendes Thema. Die Bibel spricht darüber. Direkt für uns in die heutige Welt. Aber hier ist nur die erste Stufe, die einfachste Stufe. Wenn die Menschen auch die guten Dinge, natürlich die schlechten Dinge auch, aber auch die guten Dinge, wenn sie zum Ziel setzen. Es gibt mehrere Arten und Weisen, wie sie anfangen, wie Tiere sich zu benehmen. Weil wenn Besitz das Ziel ist, dann wird man eher bereit, die Ethik und moralische Überlegungen beiseite zu lassen, um zum Ziel zu kommen. Man spricht von Universitäten, dass sie ein Elfenbeinturm sind. Das ist falsch. Manchmal benehmen sich die Professoren wie Tiere, stehlen Forschungsergebnisse von anderen, erkennen junge Leute nicht an, die Forschung gemacht haben. Konkurrenz, tierisches Benehmen im Geschäft. Wer hat es nicht gesehen in der Politik? Warum? Weil letzten Endes das Ich steht mitten im Bilde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie, als Paulus analysiert, wie die Welt so verdorben geworden ist, zu Narren geworden. Dann fingen sie an, Tiere anstatt Gott anzubeten. Und dann fingen sie an, sich wie Tiere zu benehmen. Aber unsere Zeit ist vorbei. Das Wunderbare daran ist, nach 7 Jahren, 7 Zeiten, wie es in der Sprache Daniels heißt, nach 7 Jahren ist Nebukadnezar wieder hergestellt. Gottes Gnade ist wunderbar. Es gibt mir Hoffnung. Dir auch? Dass dieser große Mann, der sollte schon längst es gelernt haben, hat's nicht gelernt. Und Gott hat ihm eine Chance gegeben. Haben wir das auch nicht erfahren? Wenn das Pferd kommt, wo er springen soll und es springt nicht, dann manchmal der Reiter wartet eine Zeit lang und dann bringt das Pferd wieder zum Sprung. Bei dir, bei mir. Gott liebt uns sehr. Und er weiß, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, dass er unser höchster Wert ist. Und nicht wir. So würde Nebukadnezar aus Gottes Gnade wiederhergestellt. Er hat letztlich etwas gelernt über Gott. Aber leider Belsatzer nicht. Nach all dem Hier ist Belsatzar. Und er trank Wein. Und er hat ein Festessen vorbereitet. Oh, irgendwo habe ich dieses Thema schon gehört. Ja, Kapitel 1. Kein Wein. Kein festliches Essen. Hier ist es umgekehrt, nicht wahr? Viel Wein. Ein köstliches Bankett. Und Belsatzar nimmt die goldene Gefäße und sagt zu seinen Machthaber, die edlen Leuten, die Adlige, die rings um ihn saßen, ich zeige euch, was für Werte ich habe. Und er trinkt aus diesen goldenen Gefäßen. Was für ein Augenblick in der Geschichte. Und dann kam eine Hand und schrieb auf die Wand und Belsatzar fing an, blass zu werden. Sein Angesicht hat sich geändert. Das ist ein Thema aus Kapitel 1 auch, nicht wahr? Der Aschpenaz hat Angst, dass wenn Daniel nicht isst, dann wird sein Gesicht ändern. Und Nebukadnezar wird merken, dass er irgendwie schwächer ist als die anderen. Hier ist es umgekehrt. Hier ist ein Mensch, der König isst, der trinkt. Und sein Gesicht wird geändert. Warum? Daniels Gesicht wurde nicht geändert, weil er an einen ewigen Gott glaubte. Das Gesicht von Belsatzar wurde geändert, weil er meinte, er wäre der höchste Wert. Und plötzlich entdeckte er, dass die Festung, die er um sich gebaut hatte, wo er sich eingeschlossen hat, war nicht fähig, Gott draußen zu halten. Und er sah eine Schrift. Das Schrift war sehr einfach zu lesen in Chaldäisch. Mene, mene, tekel, ufasen. Er hat's tausendmal gesehen. Als ob eine Hand auf die Wand schreibt. ÖS, Dollar, Pfund, Euro. Es waren die einfachsten Zeichen der Werte des Geldes, des Gewichtes auf die babylonische, in der babylonischen Wirtschaft. Aber konnte es nicht lesen. Noch ein Thema aus Kapitel 1, nicht wahr? Daniel würde in der Universität, um was zu tun? Um die Schrift zu lernen. Und hier war der König, der konnte seine eigene Schrift nicht mehr lesen, weil die Schrift zweideutig war. Mene, mene, tekel, ufasen. Eine Waage. Oh, wir haben sehr viel über Waagen gesehen in diesen 5 Kapiteln, nicht wahr? Hier kommt zu Ende. Was für Gewicht hast du in den Augen Gottes, Belsatzar? Nichts. Kein Gewicht. Du bist leicht. Du hast deine Chance gehabt. Du wusstest das alles über Nebukadnezar. Und immerhin betest du immer noch diese Götzen an. Und so, es war das Ende Belsatzars und Babylons. Man denkt an diesen Tisch. In dieser Nacht. Belsatzar hat es nicht gewusst, aber während er sein Bankett hatte, waren die Meder und Persier rings um die Stadt und sie haben den Fluss divertiert, um rüberzukommen. Und wir sehen jetzt in diesem Bankettsaal am Ende des Abends überall tote Leichname auf dem Tisch. Sitzen immer noch glänzend. die goldene Gefäße Gottes, die jetzt schweigend immer noch ihr Zeugnis haben, wenn Belsatzer nur darüber nachgedacht hat, was bedeuten diese Gefäße. Daniel hätte ihm sagen können, er hat den absoluten Wert von Gott abgelehnt und meinte dabei, einen Wert für sich beizubehalten. Es ist nicht möglich. Wenn man wagt in der Wiege und sagt, Gott wiegt nichts, letzten Endes dann wiegt der Mensch, der das sagt, nicht. Relevant? Äußerst wichtig. Und das war die letzte Nacht. Diese kolossale Macht Babylons. Und Daniel blieb. Lasst uns mit Gebet abschließen. Wir preisen dich, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für deine Offenbarung, dass du uns treu sagst, wo es entlang geht. Herr, wir bitten dich, zeige uns den Weg der Treue dir gegenüber, der Jüngerschaft, der Nachfolge. Hilf uns und durch uns anderen, dir treu und nah nachzufolgen. Herr, hilf uns, diese Wertfragen durchzudenken, damit wir in der Lage sind, durch deine Kraft Farbe zu bekennen. Hilf den vielen jungen Leuten hier in der Schule, in der Uni, im College, wo sie immer sind. Herr, am Anfang des Lebens für dich zu stehen. Und wir, die älter sind, Herr, hilf uns, unseren Weg im Leben nicht zu verlieren, unsere Werte nicht zu verlieren. Hilf uns, immer noch stark und klar deine Werte zu bekennen. Herr, wir sind alle schwach, wir fühlen es so oft. Vergib uns, wo wir versagt haben. Herr, wir danken dir für die Geschichte der Wiederherstellung Nebukadnezzars. In deiner Gnade stelle uns, wenn wir es nötig haben, Herr, wieder her. Bitten wir dich aus deiner Gnade. Und Herr, wenn wir heute im Feuer sind, lasst uns die Gegenwart des Herrn spüren. Amen.